Deutschlandfunk. Der Tag.
Ganz schön freundliche Worte, gerichtet an einen Mann, der vor gut 10 Jahren per Militärputsch an die Macht gekommen ist und in Ägypten mit harter Hand regiert.
Thank you, President al-Sisi. For Egypt efforts in hosting millions of refugees.
Ein dickes Dankeschön also an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi und Ägyptens Rolle in der Flüchtlingspolitik, dass da vom österreichischen Bundeskanzler Nehammer kommt. Jetzt am Wochenende hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Ägyptens Präsident al-Sisi eine Erklärung für eine engere Zusammenarbeit unter Dach und Fach gebracht. Milliarden Euro könnten nach Kairo fließen und die EU-Kommission sieht sich ihrem Ziel ein Stückchen näher, die Migration aus Afrika nach Europa zu begrenzen. Mit wem arbeitet die EU da zusammen, gucken wir uns gleich genauer an. Und die Union will weg vom Bürgergeld, falls sie im Bund wieder regieren sollte. Auch eine Diskussion, die auf viel Echo trifft und auf die wir heute genauer schauen. Und von einem
Meilenstein,
um mehr Organspende möglich zu machen, spricht in Berlin heute, klar, war eindeutig zu erkennen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Heute zum Start eines neuen Organspenderegisters. Und daran wollten wir heute auch nicht vorbei. Das ist der Tag. Heute am 18. März 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Die EU-Kommission, die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, die wollen kriminellen Schlepperbanden das Handwerk legen. Und einen wichtigen Baustein sehen sie jetzt in der, so heißt es oder so ist es gestern genannt worden, umfassenden und strategischen Partnerschaft, die gestern mit Ägypten verabredet wurde. Gucken wir uns jetzt genauer an. Zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent in Kairo, Thilo Spanheel. Grüß dich.
Hallo.
Lass uns mal starten bei dem, was jetzt gerade verabredet ist. Was genau sagt diese Verabredung von gestern? Wozu hat sich Ägypten verpflichtet?
Also diese Verabredung ist ziemlich lang und wortreich formuliert, aber runterbrechen lässt es sich auf wenige Punkte. Also Ägypten verpflichtet sich einerseits, die Grenzsicherung zu verstärken, also auf der einen Seite zum Sudan in den Süden, aber auch nach Libyen Richtung Westen. Dann soll Ägypten aktiv vorgehen gegen Schlepper und Menschenhändler, das ist ein anderer Punkt, und die Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern verbessern. Außerdem soll Ägypten, das hat jetzt mit dem Thema Migration weniger zu tun, aber nachweisen, wo das Geld, nämlich die 7,4 Milliarden Euro, die die Europäische Union an Finanzhilfen ausschütten will, wo und wie die investiert werden. Außerdem soll aufgezeigt werden, wie Europa im Energiesektor investieren kann. Und, das wurde auch noch beigefügt, soll die Menschenrechtssituation in Ägypten weiter verbessert werden.
Und jetzt werden diese Verabredungen natürlich ja sehr kontrovers gesehen, was eben auch an dem Partner, an Ägypten liegt. Also selbst die Befürworter dieses Abkommens oder dieser Verabredungen, die sprechen ja von einem schwierigen Partner. Was für ein Herrscher ist Präsident al-Sisi?
Al-Sisi ist, ja, kommt aus dem Militär. Er war zuletzt Verteidigungsminister, Oberbefehlshaber der ägyptischen Streitkräfte. Und das spiegelt auch so ein bisschen, was ihm nachgesagt wird. Also er soll sehr strikt sein, wenig menschlich rüberkommen und hat wenig allgemein mit der Bevölkerung an sich zu tun, sondern sieht sich eher, sage ich mal, in der Umsetzung großer bzw. riesiger Bauvorhaben, also eben der Bau einer neuen Hauptstadt mitten in der Wüste, ein zweiter Suezkanal, die Begrünung der Wüste im Süden Ägyptens. Das sind alles riesige Bauvorhaben, die Milliarden verschlingen. In die Bevölkerung, da investiert der Machthaber al-Sisi und seine Regierung allerdings ziemlich wenig. Schulen, Krankenhäuser, das ganze Sozialsystem, das ist ziemlich unterfinanziert. Und da spürt man auch die Unzufriedenheit der Leute. Und das ist wahrscheinlich dann auch ein Grund, warum al-Sisi wenig mit den Menschen zu tun hat bzw. zu tun haben will und auch sehr ängstlich reagiert. Also kleinste Proteste oder politisch Andersdenkende werden sofort festgenommen. Menschenrechtsorganisationen sagen ja, dass etwa 70.000 politische Gegner hier irgendwo in Ägypten in Gefängnissen sitzen.
Das ist ein Kritikpunkt, den die Menschenrechtsorganisationen immer wieder aufbringen, aber nicht nur die. Was würdest du denn sagen, wie kann man den Regierungsstil beschreiben? Ist das eine Diktatur, obwohl es ja nach allem, was ich gelesen habe, auch immer wieder Wahlen gegeben hat? Ist es ein autoritär regierter Staat oder welche Kategorie würdest du da ziehen?
Ja, genau, die letzte Wahl gab es im Dezember. Und der Sieger war von vornherein klar und man hat sich eigentlich nur noch gefragt, mit wie viel Prozent genau er gewinnen wird. Aber Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig, dass der Präsident wiedergewählt wurde. Es gab auch praktisch keine Opposition, die zugelassen wurde, keine wirkliche. Und es wird auch ja vermutet, dass es natürlich Wahlfälschung gegeben hat. Politische Stiftungen schätzen das so ein, und das würde ich auch unterschreiben, dass Sisi eine Militärdiktatur leitet. Und das sieht man so ein bisschen daran, dass das Militär hat die komplette politische Macht inne, die Opposition wird gewaltsam unterdrückt und große Teile der Wirtschaft sind in der Hand der Armee. Das ist auch ein großes Problem, das eben zu der aktuellen Wirtschaftskrise führt, dass die Wirtschaft eben nicht wirklich frei ist und nicht wirklich liberal irgendwie interagieren kann, sondern dass bestimmte Marktmechanismen einfach sehr festgezurrt sind, dass eben bestimmte Köpfe aus der Armee so viel Geld wie möglich aus dem Staat rausziehen wollen. Also ein großes Maß an Vetternwirtschaft herrscht in Ägypten.
Und welches Interesse hat der von dir ja gerade sehr umfassend umschriebene Präsident al-Sisi jetzt an diesem Abkommen, welches Interesse hat er an diesen Verabredungen mit der EU?
Also vor allem, dass Geld reinkommt. Es sind 7,4 Milliarden Euro, die die Europäische Union da an Finanzhilfen ausschütten will über die nächsten Jahre. Und das kommt Ägypten gelegen, denn hier herrscht eine sehr große Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Inflation ist sehr hoch. Der Staat hat einen riesen Berg an Schulden, der eben auch zu einem großen Teil selbst verschuldet ist. Und um diese Schulden bedienen zu können, da freut man sich jetzt eben über frisches Geld, und da liefert die Europäische Union jetzt einen großen Batzen.
Wofür ist dieses Geld, sind diese 7 Milliarden, diese rund 7 Milliarden denn genau gedacht?
Also 5 Milliarden Euro sollen in Darlehen gehen, eben um Schulden bedienen zu können. 1,8 Milliarden Euro sollen investiert werden, zum Beispiel in Bereiche wie Ernährungssicherheit oder Digitalisierung. 600 Millionen Euro sollen in unterschiedliche Zuschüsse fließen und 200 Millionen dann nochmal ins Migrationsmanagement, also wahrscheinlich dann in den Grenzschutz zum Beispiel.
Und lässt sich sagen, ob das Geld dann dorthin fließen wird, wo es hinfließen soll, oder wird es da möglicherweise noch andere Kanäle geben? Stichwort Korruption, was ja auch ein großes Thema ist in Ägypten.
Das ist eine sehr gute Frage. Das Geld wird wahrscheinlich am Ende so ausgegeben werden, wie es dem Interesse der Regierung gleichkommt. Und das ist oft nicht das Interesse der Bevölkerung, würde ich sagen. Wie ich ja schon beschrieben habe, das Sozialsystem hinkt hier maßgeblich hinterher. Und es wird dann eben in große Bauprojekte investiert, eher das ganze Geld. Und es drängt sich mir die Vermutung auf, dass, wenn jetzt frisches Geld reinkommt, sich diese Ausgabenstrategie, diese Taktik, Geld auszugeben, eben nicht groß ändern wird. Also man wird jetzt nicht auf einmal total sozial werden und irgendwie, was weiß ich, den armen Leuten noch besser unter die Arme greifen.
Eine ganz wichtige Motivation der Europäischen Union, das ist eben das Ziel, das wir seit Monaten, eigentlich seit Jahren diskutieren, nämlich die Zahl der Migranten aus Afrika runterzubringen. Wird dieses Abkommen oder diese Verabredungen, die es da jetzt gibt, werden die daran was ändern oder diesem Ziel die Europäische Union näher bringen?
Also da gibt es, würde ich sagen, verschiedene Blickwinkel auf die Sachlage. Befürworter dieses Abkommens, die würden sagen, ja, das bringt uns ein ganzes Stück weiter. Ägypten ist ein ja verlässlicher Partner, ein Stabilitätsanker in der Region, und er hat dafür gesorgt, dass seit Jahren deutlich weniger Boote an der ägyptischen Küste ablegen, beziehungsweise gar keine Boote mehr an der ägyptischen Küste ablegen. Es ist also eine Investition, die sich lohnt. Ich würde sagen, und auch Kritiker wahrscheinlich dieses Abkommens würden sagen, naja, wenn wir den Blick auf die Realität mal etwas weiten und uns die Zahlen wirklich angucken, zum Beispiel des italienischen Innenministeriums, dann sieht man da ganz genau, dass sich über die letzten Jahre die Zahl der Migranten, die an der italienischen Küste angekommen sind, eigentlich kaum verändert hat. Die legen eben einfach nicht mehr an der ägyptischen Küste ab und steigen dort in Boote, sondern machen ihren Weg nach Libyen, und dann steigen sie dort eben in Boote und machen sich von dort auf den Weg nach Europa. Also die Fluchtrouten haben sich einfach nur verändert, und Ägypten hat da nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ja die Zahl der Migranten, die Zahl der Flüchtlinge an der europäischen Grenze maßgeblich zu reduzieren.
Welche Rolle spielt die Migration aus Ägypten selbst nach Europa? Sind das viele Menschen, die sich von dort, also Ägypterinnen und Ägypter, die sich dort auf den Weg machen?
Das mag man gar nicht glauben, und selbst mich überraschen diese Zahlen immer wieder. 2022, da waren es 20%, also fast jeder fünfte Migrant, jeder fünfte Mensch, der an der italienischen Grenze angekommen ist, der aus Ägypten stammte. Und das sind eben gerade Menschen hier aus dem Delta zum Beispiel, die wirtschaftlich es sehr, sehr schwer haben, die eigentlich keine Perspektive, keine Zukunft sehen in Ägypten und die fliehen. Es sind vor allem viele junge Menschen. Ägypten hat ja eine ganz große junge Bevölkerung und die es sich leisten können, die bewerben sich auf Stipendien, gehen zum Beispiel in die USA oder Europa, um dort zu studieren. Aber viele Menschen haben hier eben nicht das Geld und die wählen eben die Fluchtrouten über Libyen dann, die ja sehr, sehr unsicher, sehr gefährlich sind und versuchen sich eben von dort dann auf den Weg nach Europa zu machen, um eine bessere Zukunft zu suchen.
Eine Zahl, die mir jetzt bei der Recherche immer wieder untergekommen ist, ist die große Zahl von Migrantinnen und Migranten, die in Ägypten ja schon untergekommen sind, geschätzt 6 Millionen, eben in einem Land, das selbst in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt. Kannst du uns schildern, wie ungefähr, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort leben?
Ja, die leben am Rand der ganzen Bevölkerung. Also viele Menschen leben in den armen Bezirken, die zum Beispiel aus dem Sudan kommen, die dort vor dem Krieg geflohen sind. Die sind in Ägypten in den sehr einfachen armen Stadtteilen untergekommen. Es gibt kaum Sozialleistungen, mit denen die Menschen unterstützt werden. Und die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die haben hier auch ein schweres Leben, weil ihr Aufenthalt oft nicht anerkannt wird, weil sie kaum Rechte haben. Und wenn sie dann zurück sollen, dann wird das oft auch gegen die Menschenrechte gemacht. Also dann werden sie zum Beispiel in Länder wie Eritrea einfach zurückgeschoben, obwohl ihnen dort vielleicht Verhaftung oder Folter droht. Und die Menschen, die nach Ägypten kommen, aus anderen Ländern Afrikas, die kommen auch hierher, weil sie hoffen, dass sie hier vielleicht ein besseres Leben finden, gerade in den großen Städten. Aber wenn ich hier durch die großen Städte laufe, dann sehe ich vor allem viel Armut. Und das zeichnet sich eben ab, dieses Bild, dass die Leute kein Glück haben so richtig mit dem Ziel Ägypten, sondern sich dann oft auch eben weitermachen auf den Weg und versuchen nach Europa zu kommen, weil sie hier keine Zukunft wirklich aufbauen können.
Unser Korrespondent Thilo Spanheel aus unserem Studio in Kairo. Dankeschön.
Gerne.
Über Menschen ohne Arbeit, über Menschen im Bürgergeld kann man im Moment wahrscheinlich gar nicht unterschiedlicher sprechen, als CDU und SPD das in den letzten Wochen tun. Hier für den Anfang der CDU-Generalsekretär Linnemann, der erklärt, warum seine Partei die Regeln zum Bürgergeld für reformbedürftig hält.
Es geht einfach darum, dass wir gerne möchten, dass Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen, wenn es eine zumutbare Arbeit ist. Und da kann man nicht erwarten, dass das andere bezahlen, die jeden Tag arbeiten, gehen. Und da möchten wir gerne ein System des Forderns. Und das ist es.
Und hier dagegen der SPD-Parteichef Lars Klingbeil, der einfach mal dagegen hält.
Die Union gibt Antworten auf die aktuelle wirtschaftspolitische Lage, in der wir sind, indem sie arbeitende Menschen gegen Menschen ausspielt, denen es gerade nicht so gut geht. Der Union fällt nie etwas anderes ein als Angriff auf den Sozialstaat. Das ist nicht unsere Politik.
Und heute hat die CDU eben vorgestellt, welche Veränderungen sie beim Bürgergeld anstrebt, wenn sie das nächste Mal regiert. Und dazu ist Katharina Hamberger jetzt bei uns in der Leitung in unserem Hauptstadtstudio. Hallo Katharina.
Hallo Sandra.
Was genau hat die Union vor?
Na, die Union will quasi das Bürgergeld, das ja erst 2022 beschlossen worden ist, übrigens mit Stimmen der Union auch, wieder ein Stück weit zurücknehmen und wieder etwas verschärfen, also wieder ein Stück weit zurück zu Hartz IV. Das ist so der Plan der Union. Das hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten schon angedeutet. Ich glaube, es ist fast keine Woche vergangen, in der nicht irgendein CDU- oder CSU-Politiker gesagt hat, das mit dem Bürgergeld, das nehmen wir sofort wieder zurück, wenn wir dann an der Regierung sind. Und jetzt hat die CDU zumindest das mal ausformuliert, was sie vorhat.
Und was genau wäre dann anders oder was konkret wären die Unterschiede?
Also das fängt schon mal an beim Namen. Den findet die CDU nicht gut und sagt, das Bürgergeld führe in die Irre und ist Ausdruck eines politischen Konzepts, eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also Carsten Lindemann hat das heute auch nochmal ausgeführt in einer Pressekonferenz und hat gesagt, das klingt dann so, als wäre das Bürgergeld quasi für alle da. Also für jeden, der mal sagt, arbeite jetzt mal nicht und nehme das dann einfach. Also er sagt sozusagen, dass da muss man weg von und wir wollen eher wieder zu, dass das eben eine staatliche Leistung ist, die mit bestimmten Bedingungen auch verbunden ist und deswegen soll es neue Grundsicherung heißen, das ist das eine. Dann will man, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, wieder zurück zu stärkeren Sanktionen. Gerade wenn es darum geht, dass Menschen keine Arbeit aufnehmen wollen aus Sicht der CDU, des sogenannten, in Anführungsstrichen, Totalverweigerer. Da sagt die CDU, da wollen wir, dass diese Leute im Fall der Fälle dann überhaupt keine Leistungen mehr bekommen, weil man, wenn sie die Arbeit oft ablehnen, sagen kann, vielleicht brauchen sie das dann gar nicht mehr, also sind sie nicht bedürftig, also bekommen sie diese, wie es dann bei der CDU hieß, neue Grundsicherung nicht mehr. Und auch, dass man nachschärft, wenn Termine nicht wahrgenommen werden und Leute bei den persönlichen Gesprächen nicht auftauchen, dass man dann auch erstmal die Leistungen kürzt und erst, wenn jemand wieder ins Jobcenter kommt, dass er dann die Leistungen wieder bekommt. Dann wollen sie auch ran an diese Frage, wenn jemand Bürgergeld bezieht und hat vorher Vermögen, wie sie sieht es dann aus? Bislang ist es ja so, dass erstmal keine Vermögensprüfung stattfindet, jetzt beim jetzigen Bürgergeld für ein Jahr. Das will die CDU wieder zurückdrehen und sagen, diese Karenzzeit muss abgeschafft werden. Auch, dass die Grenze für das Schonvermögen abgesenkt wird und dass das aber auch zusammenspielt mit der Zeit, die man gearbeitet hat. Man will nicht ran zum Beispiel an Renten, sodass die Leute nicht dann, wenn sie in Rente gehen, auch noch mal länger sozusagen in diesem Bürgergeldbezug drin sind. Und man will auch bei der Frage der Wohnungen noch mal ran und dann noch mal genauer schauen, wie lebt eigentlich jemand und muss dann vielleicht nicht jemand umziehen nach einer gewissen Zeit, weil er in eigentlich viel zu großen Wohnung lebt. Das sind so Hauptpunkte. Dann kommt noch dazu Digitalisierung, die man voranbringen will. Dann will man auch, dass das ganze System Grundsicherung mit den ganzen anderen Sozialleistungen, Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss, dass das alles irgendwie zusammengefasst wird. Das sind so Dinge, die da jetzt drinstehen im Konzept.
Und du hast gesagt, es sollen auch Kürzungen auf null möglich sein. Geht das rechtlich denn?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage tatsächlich. Ich habe mich damit heute auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Es gibt ja im Moment schon eine Möglichkeit, Leistungen komplett zu kürzen. Und zwar für im Moment maximal 2 Monate. Also Leute, die wirklich keine Arbeit annehmen, wenn sie ihnen angeboten wird, können auch jetzt schon keine Leistung mehr bekommen, außer Wohnzuschuss, Heizung, Krankenversicherung. Das sind so die Grundleistungen, die einem dann weitergezahlt werden. Und da sagt die CDU, das wollen wir ausweiten, eben dann für länger. Und es gibt tatsächlich in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Jahr 2019, da geht es um Sanktionen insgesamt. Damals wurde das ganze Sanktionssystem auf neue Füße gestellt, weil das Verfassungsgericht eigentlich gesagt hat, es muss alles im Verhältnis stehen. Es gibt auch für Sanktionen über 30% Kürzungen überhaupt keinen Nachweis, dass sie irgendwas bringen oder nicht wirklich Nachweise. Und das ist alles verfassungswidrig. Deswegen hat man gesagt, eigentlich nur noch 30% Kürzungen. Es gibt aber einen Passus in diesem Verfassungsgerichtsurteil und der sagt, dass das möglich ist, wenn jemand eine zumutbare Arbeit angeboten wird, mit der das Existenz, die menschenwürdige Existenz gesichert ist. Und jemand willentlich diese Arbeit nicht annimmt, also ich verkürze das jetzt alles, dann kann das sozusagen gleichgesetzt werden mit einer Nichtbedürftigkeit, also dass jemand diese staatlichen Leistungen nicht mehr braucht. Und dann kann man die Leistungen komplett entziehen. Also da heißt es dann, ist daher ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen. Das ist aber alles wirklich immer so ins Verhältnis zu setzen und ist die Frage, ob das, was die CDU da formuliert, dann tatsächlich so auch einer Prüfung des Verfassungsgerichtes standhalten würde. Also das gilt übrigens auch für das ganze Konzept. Also man muss dann nochmal ganz genau hingucken, was in diesem Konzept wie formuliert ist und wie es dann in der Ausgestaltung aussieht.
Das ist ja insgesamt ein wirklich schwieriges Spannungsfeld. Ich habe auf der einen Seite vor meinem geistigen Auge, wenn es um das Thema geht, manchmal Menschen, die eben zu Hause sitzen mit Erkrankungen, Menschen, die einfach nicht können. Dann aber natürlich auch dieses Gegenbild, das ja auch immer mal wieder durch Medien geistert, die Menschen, die einfach sagen, ha, ich bin doch nicht bekloppt, ich gehe doch nicht arbeiten, ich tue mir das hier doch nicht an. Und das ist natürlich ja auch keine schöne Vorstellung, dass diejenigen, die arbeiten gehen, die dumm sind. Das ist das Argument, mit dem die CDU-Spitze arbeitet. Stimmt das denn so? Ist das denn so?
Es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die wirklich nicht arbeiten wollen und sagen, ich richte es mir hier gemütlich ein in meinem Bürgergeldbezug, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Das haben wir heute auch bei der CDU gehört. Also das sind wirklich nur wenige, die sich einfach komplett verweigern, eine Arbeit anzunehmen. Es gibt, das sind Zahlen vom IAB, also vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sagen, es gibt 5,5 Millionen Regelleistungsberechtigte und davon ist schon mal ein Viertel Kinder, also die muss man schon mal rausrechnen. Und dann ist eben ein großer Teil sind dann Leute, die aus irgendwelchen anderen Gründen keine Arbeit im Moment aufnehmen können, weil sie Kinder betreuen müssen, weil sie vielleicht krank sind. Also das sind ja alles Gründe, die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen, weil sie vielleicht auch nicht entsprechende Berufsqualifikationen haben. Also das ist ja auch oft etwas, was dazu führt, dass Menschen keine Arbeit finden können und eben immer weiter in diesem Bezug drin sind von Leistungen. Also dieses Bild, dass es da wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich da in eine soziale Hängematte legen, das ist total schief. Und es ist auch ganz interessant, dass wir das bei der CDU heute in der Pressekonferenz gar nicht mehr so sehr gehört haben, wobei man schon immer sagen muss, dass dieses Narrativ schon immer mitgeschwungen ist in den vergangenen Wochen und Monaten bei einigen, bei der Argumentation, warum das Bürgergeld reformiert werden muss. Aber in der Union bzw. in der CDU gibt es ja mehrere Flügel und da gibt es auch den Sozialflügel und der war in den letzten Wochen gar nicht so glücklich über diese Argumentation, weil der ja doch ein anderes Klientel nochmal im Blick hat als vielleicht die Mittelstandsunion, deren Vorsitzender zum Beispiel Carsten Linnemann ja früher war und jetzt Gitta Connemann ist. Und man hat das heute auch in der Pressekonferenz gemerkt, dass gerade Karl-Josef Laumann sehr stark, also das ist der Vorsitzende der Arbeitnehmer in der CDU, also des Sozialflügels, dass der sehr stark darauf abgestellt hat, dass man schon drauf gucken muss, dass denjenigen geholfen wird, die das wirklich auch brauchen. Und die ganze Argumentation baut jetzt eben darauf auf, der CDU, dass man sagt, es geht um die Akzeptanz des Sozialstaates, dass wir eine andere Arbeitsmarktsituation haben als noch vor einigen Jahren, dass wir jetzt nicht einen Mangel an Arbeitsplätzen haben, sondern dass wir jetzt einen Mangel an Fachkräften haben und dass man eben jetzt viel tun muss, um Leute wieder in Arbeit zu bringen, um sie einzugliedern, um ihnen Möglichkeiten zu bieten. Und da sagt die Union, da sei das Bürgergeld so nicht geeignet, sondern deren Konzept, obwohl man das, wie gesagt, noch sehr genau angucken muss, was dann da tatsächlich dahinter steckt und wie sie das ausformulieren. Und im Moment sagen Studien, dass das Bürgergeld auch nicht ganz so schlecht funktioniert, wie es die Union vielleicht darstellt.
Und dann spielt auch eine wichtige Rolle jetzt in der ganzen Diskussion diese Frage nach dem Lohnabstandsgebot. Da sehe ich immer wieder Beispiele, teilweise von Politikern, teilweise von Publizisten, in denen so aufgeführt wird, wie viel Geld Bürgergeldempfänger zur Verfügung haben. Da denkt man dann manchmal so, das ist ja wirklich gar nicht so wenig, darauf muss man erstmal kommen, zum Beispiel mit Mindestlohn. Dann aber meistens, ja, zum Beispiel in Social Media auch auf dem Fuße folgend diese Gegenrechnung. Kann man das denn klar sagen? Also gibt es Fälle, in denen Menschen, in denen Familien wirklich besser dastehen, wenn sie nicht arbeiten oder die Erwachsenen nicht arbeiten?
Also es gibt keine Berechnung, die das eindeutig sagen würde, sondern eigentlich Berechnungen, die in die ganz andere Richtung gehen, nämlich dass sich Arbeiten eben in der Regel lohnt und dass in der Regel auch mehr rausspringt, als wenn man Bürgergeld bezieht, auch wenn diejenigen, die Bürgergeld beziehen, noch Wohnzuschuss, Heizungszuschuss und sowas bekommen. Es gibt nur ganz wenige Fälle, in denen das anders ist. Also zum Beispiel, ich glaube, da wurde dann die vierköpfige Familie genommen, die Mindestlohn bekommt. Dann wäre es möglicherweise ein bisschen mehr, wenn man Bürgergeld bekäme, aber gleichzeitig kriegt diese Familie dann auch Wohngeld dazu. Also das heißt, am Ende lohnt sich das mit der Arbeit eigentlich immer. Hinzu kommt, dass man ja immer sagen muss, Bürgergeld heißt ja nicht einfach nur, man kriegt Geld und muss sonst nichts mehr tun, sondern man muss es beantragen, man muss diverse Dinge nachweisen. Man bekommt, wenn man kündigt, auch nicht einfach so Bürgergeld, sondern bekommt möglicherweise erstmal auch Kürzungen. Man hat gewisse Pflichten, denen man nachkommen muss. Man muss aufs Amt gehen, immer wieder. Also das sind so Dinge, die ja so ein Bürgergeldempfänger für einen Bürgergeldempfänger das nicht einfacher machen oder nicht bequemer machen, als wenn man arbeitet. Ein Problem, das es tatsächlich gibt, ist diese Frage dieser Hinzuverdienstgrenzen. Also das trifft Menschen, die mit Bürgergeld aufstocken. Und dann ist die Frage, wie viel bleibt dann von dem, was man arbeitet, tatsächlich noch netto bei einem in der Tasche? Und dann ist die Frage, lohnt es sich wirklich wirklich hier noch arbeiten zu gehen? Also das ist so eine Frage der Hinzuverdienstgrenze, die immer wieder gestellt wird, wo die Ampel schon nachgedreht hat, wo die CDU jetzt auch sagt, die müssen wir nochmal weiter erhöhen, um den Anreiz zu schaffen, dann tatsächlich arbeiten zu gehen. Aber das ist wirklich so die einzige Frage, wo man sagen kann, da lohnt sich Arbeiten vielleicht nicht so sehr wie der Bürgergeldbezug, während bei allen anderen Berechnungen es eigentlich immer drauf rausläuft, dass die Arbeit immer rentabler ist. Und es gibt auch vom IAB bislang noch keine Studien, die so insgesamt diese Auswirkungen des Bürgergelds, also dieser ganz der neuen Regelungen, die es eben erst seit Anfang 2023 gibt, erforscht haben. Das wird alles noch evaluiert.
Jetzt sprechen wir über den Vorstoß einer Oppositionspartei. Allerdings muss man auch sagen, der Oppositionspartei, die im Moment in Umfragen auch stärkste Kraft ist. Mit wem könnte die CDU das alles umsetzen, was sie jetzt vorhat?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit nicht so vielen Parteien. Also das bleibt eigentlich innerhalb des Spektrums der Parteien, mit denen die CDU koalieren würde, nur die FDP. Die sagt, ja, das ist super, das sind ja auch unsere Ideen. Gibt sogar Einzelne in der FDP, die sagen, das ist eigentlich hat sich die CDU bei uns bedient. Das wollten wir ja alles schon. Wo ich jetzt sagen würde, das stimmt so, glaube ich, nicht ganz. Während SPD und Grüne das total ablehnen. Also die Grünen sagen, die CDU geht hier ran an den Sozialstaat und trägt also ihren Wahlkampf aus auf dem Rücken der Verletzlichsten. Und die SPD, deren großes Projekt war ja dieses Bürgergeld. Also wie hat sie gerungen um Hartz IV, um diese Nachwehen auch der Agenda 2010? Die, glaube ich, würde einen Teufel tun, dieses Bürgergeld wieder zurückzudrehen. Das würde ihr innerparteilich sehr schaden. Und wir haben ja Lars Klingbeil schon gehört, der das aufs Schärfste verurteilt. Also sowohl mit SPD als auch mit Grünen wären Veränderungen an diesem Bürgergeld. Und ich glaube, schon allein die Namensnennung wäre mit der SPD mindestens ein Problem.
Dankeschön, Katharina. Jetzt nach deiner Erörterung, ich habe das Gefühl, dass sich in dieser Bürgergelddebatte, von der wir bestimmt noch viel hören werden, in diesem wichtigen Wahljahr 2024, dass ich das viel besser verstehe. Danke dir dafür.
Gerne.
Es sind einfach bittere Zahlen. Mehr als 8000 Menschen warten derzeit auf ein Spenderorgan, sind auf einer Warteliste registriert. Aber die Zahl der Spender, die lag nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation im vergangenen Jahr bei unter 1000. Seit heute gibt es jetzt ein neues Portal, ein zentrales Online-Register. Und Gesundheitsminister Lauterbach, der spricht da von einem Meilenstein. Klingt also nach einer guten Nachricht, die wir euch und Ihnen ja hier in der Tag auch manchmal mitgeben wollen. Unser Korrespondent Volker Fintermer, der kann uns das jetzt genauer erklären und ist in der Leitung. Hi Volker.
Hi, ich grüße dich, Sandra.
Lass uns bei den Basics starten. Wie funktioniert dieses Register jetzt genau?
Naja, erst einmal ist das nichts anderes als ein digitaler Spenderausweis. Den haben wir ja schon heute oder die Menschen, die sich dafür entscheiden, die tragen den bei sich oder haben eine Erklärung bei sich, dass im Fall des Falles, wenn der Hirntod bevorstehen sollte, die Ärzte quasi Organe entnehmen können, um eben in diesen Spendenprozess und in die Transplantationskliniken zu übertragen. Und dieses Register soll das alles digitalisieren. Da wird das alles an einer zentralen Stelle gesammelt, nämlich beim BfArM, beim Bundes Institut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dort ist nämlich dieses Register hinterlegt und da kann man sich nach einer persönlichen Identifikation quasi hinterlegen, ob man Spender sein möchte oder nicht. Und das macht den Unterschied aus.
Und wie gesagt, Karl Lauterbach spricht ja von einem Meilenstein. Was genau erhofft er sich jetzt von diesem Register?
Ja, er hofft erst einmal, dass die Kliniken damit einen schnelleren Zugriff und auch eine schnellere Übersicht haben, wer in Deutschland zum Spenden bereit ist. Die Zahl ist relativ gering und da wird es jetzt im nächsten Schritt spannend, weil Karl Lauterbach brachte in dem Zusammenhang sofort wieder die Widerspruchslösung ins Spiel. Was also heißt, dass faktisch alle Spender wären, sofern sie dem nicht aktiv widersprechen. Und er sagte ganz klar, mit diesem Instrumentarium, mit diesem Online-Register könnte man das ganz schnell sachlich überprüfen, wer ist spendenbereit oder nicht oder wer hat dem widersprochen. Aber da muss man dazu sagen, das Ganze wurde ja vor einigen Jahren hier in Deutschland entschieden abgelehnt.
Volker, ich habe den O-Ton zu dem Inhalt, den du hier gerade transportiert hast. Lass uns das nochmal genauer hören und fächer uns es dann nochmal auf.
Die Widerspruchslösung ist der entscheidende Punkt. Andere Maßnahmen sind dort ergänzt. Und ich möchte daher darauf hinweisen, dass also das Organspenderegister natürlich auch die perfekte Art und Weise ist, die Widerspruchslösung umzusetzen.
Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben diese Widerspruchslösung nicht. Man muss es, glaube ich, auch noch mal sagen. Also das wäre das Verfahren, dass eben jeder, der nicht vorher widersprochen hat, sozusagen potenziell als Organspender, als Organspenderin behandelt wird. Dieser gesellschaftliche Konsens, der fehlte ja. Das ist ganz deutlich geworden in den Abstimmungen. Glaubst du, das wird irgendwann kommen?
Naja, erstmal muss man sagen, von der Logik her ist das, was Karl Lauterbach sagt, natürlich genial und würde die Sache natürlich voll treffen. Weil in dem digitalen Register wären erstmal alle registriert, die dem nicht aktiv widersprochen hätten. Das heißt, die Zahl der potenziellen Spenderinnen und Spender wäre möglicherweise auf Anhieb viel höher, als sie derzeit ist, wo man sich ja bewusst dafür entscheiden muss, dass man spenden möchte. Nun gab es aber eine große gesellschaftliche Debatte und das Ganze ist schon wieder 4 Jahre her. Ich habe selbst ein wenig gestutzt, aber so lange liegt das schon zurück. Damals hatten nämlich der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach mit ihm an seiner Seite hatten aktiv für die sogenannte Widerspruchslösung geworben. Und darüber gab es eine große Abstimmung im Bundestag. Die ging aber nicht dafür aus, sondern die Mehrheit hat sich dagegen ausgesprochen und deshalb leben wir in Deutschland immer noch mit der sogenannten Entscheidungslösung. Also jemand, der spenden möchte, muss sich aktiv dafür entscheiden, dass sie oder er spenden möchte und bekommt dann einen Organspendeausweis oder hinterlegt das in irgendeiner Form, dass es nachvollziehbar ist. Und das führt natürlich im Umkehrschluss dazu, dass die Bereitschaft trotz aller Werbemaßnahmen, die es immer wieder gegeben hat, sich dann doch in Grenzen hält. Ob das aber umgekehrt mit einer Widerspruchslösung wirklich größer wäre, das will ich auch mal offen lassen. Die würde nämlich erfordern, dass man sich dann schon in jedem Fall aktiv verhalten muss. Und das bedeutet schon, die Menschen müssen sich klar dazu bekennen, wollen sie es oder wollen sie es nicht. Und im Moment ist das eine freiwillige Entscheidung und das tut eben auch nicht jede oder jeder.
Und heute ist dieses zentrale Online-Register zur Organspende online gegangen. Dankeschön, dass du uns das genauer erklärt hast, an Volker Findhammer.
Gerne.
Das war der Tag. Heute am 18. März 2024. Sissi Herdneck war mit im Team und heute auch Melanie Prengel. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.